Ich habe hier jetzt eine Bibel. Das ist ein Buch, äußerlich auch wie andere Bücher. Und Gott möchte, dass ich den Inhalt der Bibel als Gottes Wort erkenne. Und Gott möchte noch mehr, das, was der Inhalt der Bibel ist, kann Gottes Wort in meinem Herzen werden. Es gibt spannende Erfahrungen mit dem Wort Gottes, wenn Gott dadurch zu uns redet, wenn Gott damit Bewegungen in Gang setzt, Kirchen gründet, Missionsbewegungen, auch die Welt verändert. Als Lukas die Apostelgeschichte verfasst hat, da hatte er noch keinen Laptop. Damals mussten Bücher von Hand geschrieben werden. Jedes Wort, jede Zeile war wertvoll. Jedes einzelne Exemplar der Apostelgeschichte musste neu mit der Hand abgeschrieben werden. Da ist jetzt so ein Beispiel, wie das sich heute darstellt. Für die Forscher war es eine ganz große Überraschung, wirklich eine Sensation, dass man nach 1800 Jahren im ägyptischen Wüstensand solche Papyrus-Manuskripte gefunden hat. Man hatte einfach angenommen, Papyrus ist so vergänglich wie unser Papier. Aus so alten Zeiten gibt es das nicht. Und das ist nun sehr interessant, dass es sich in einer trockenen Ecke Ägyptens, wo es nie regnet, in Abfallbereichen erhalten hat. Da gibt es Tausende von alten Manuskripten und darunter, das war auch eine große Überraschung der Forscher, auch biblische Texte. Das ist jetzt also eine Seite, manchmal sieht das so aus, man sieht bei diesem Bild, ich habe das hier jetzt auch auf Papier, ich kann es dann nachher noch hinlegen, da sieht man es dann etwas besser. Man sieht gerade unten da diese Papyrusfaser noch, so zerfällt das dann und das ist dann so ein Rest, der von einer Seite übrig bleibt. Meistens sind das so einzelne Seiten, die übrig geblieben sind oder so kleine Papierschnipsel oder Papyrusteile. Und aus dem Text kann man dann sehr schnell mit den gedruckten Bibeln im Vergleich herausfinden, das ist jetzt tatsächlich eine Seite aus der Apostelgeschichte. Etwa im dritten Jahrhundert, 250 oder so, geschrieben, uralt, für die Forscher ein Riesenschatz. Und wenn man sich vorstellt, das wäre jetzt die nächste Folie, wie hat denn damals so eine Bibel ausgesehen? Da gab es verschiedene Möglichkeiten, das waren so längliche Seiten. Das ist gerade in einem solchen, wie es heißt, Kodex, also die Buchform, nicht die Schriftrolle, die wir auch aus der Bibel immer wieder erwähnt kennen, sondern die Christen haben diesen Kodex benutzt, das Ende des Lukas-Evangeliums oben und dann, das sieht man, wie wertvoll das Papyrus war. Man hat nicht eine Seite leer gelassen und dann mit dem Johannesevangelium angefangen, sondern zwei, drei Zeilen Platz freigelassen und dann beginnt das Johannesevangelium. Was besonders aufregend für die Forscher war, das wäre die nächste Folie, ist, dass die Bibel viel weiter verbreitet zu sein gewesen schien, obwohl sie handschriftlich vervielfältigt werden musste, in sozusagen Taschenbibeln, dass Leute zum Dorfschreiber gegangen sind, der so die Verträge und Briefe geschrieben hat für die Leute, die nicht lesen und schreiben konnten und hat sich ein Exemplar ausgeliehen und hat gesagt, schreibt mir das ab. Und das ist jetzt eine vollständige Fassung des Johannesevangeliums, die erste Seite eben, etwa um das Jahr 200 entstanden, also gut 100 Jahre nach Entstehung des Johannesevangeliums. Das hat man da in Ägypten gefunden, das war so ein handliches Ding für damalige Verhältnisse, eine Art Taschenbibel. Jedes einzelne Exemplar der Apostelgeschichte musste also mit der Hand geschrieben werden, war ungeheuer wertvoll. Und Lukas hat sich genau überlegt, als Verfasser, was da hinein soll. Nur ganz selten hat er ein und dasselbe Geschehen zwei oder sogar dreimal berichtet. Wenn Lukas etwas dreimal berichtet in der Apostelgeschichte, das erste Mal als direkten Bericht des Geschehens, das zweite und dritte Mal in einem Zeugnis einer beteiligten Person, dann muss das etwas ganz Wichtiges gewesen sein. Einer dieser ganz wichtigen Begebenheiten bildet den Hintergrund des heutigen Predigttextes. Eine andere, die bekannteste dieser Begebenheiten, ist die Bekehrung des Saulus zum Paulus, die berichtet wird direkt in der Apostelgeschichte 9 und dann zweimal als Zeugnis des Paulus in Apostelgeschichte 22 und 26. Und das ist eben ganz bewusst eingesetzt von Lukas. Das ist so wichtig, dass die verschiedenen Aspekte von verschiedener Seite ausgeleuchtet werden sollen. Und so ist es auch bei diesem Geschehen. Es war ein Erlebnis des Cornelius, wenn wir jetzt in den Zusammenhang der Kapitel 10 und 11 gehen. Cornelius, das ist ein durch und durch römischer Name. Die Gens Cornelia, die Sippe, die Cornelia heißt, für die Altertumsforscher, das war eine der ganz großen Sippen Roms. Auch freigelassene Sklaven, die einer dieser Familien gehört hatten, nahmen diesen Namen dann oft an, Cornelius. Cornelius war Centurio. Das war der Hauptmann einer Abteilung von 100 Legionären. Und da heißt es ausdrücklich aus dem italischen Regiment, also von der Halbinsel Italien kamen die her und waren stationiert in der griechisch-römisch geprägten Hafenstadt Caesarea. Wir wissen nicht wie, aber in diesem Umfeld dieser griechisch-römisch geprägten Stadt, wo es dann aber auch, wie so oft in der damaligen Zeit, Juden und eine Synagoge gab, da hatte dieser Cornelius den Glauben der Juden kennengelernt. Er war von der Lehre des jüdischen Gesetzes, der Tora, fasziniert. Er wollte zu diesem Gott gehören. Cornelius, der diesen Gott noch nicht kannte, betete doch zu diesem Gott und versuchte, den Geboten dieses Gottes entsprechend zu handeln. In dem Bericht des Lukas heißt es, Gott hörte seine Gebete. Also er betete zu dem Gott, den er noch nicht kannte, aber der Gott hört auch diese Gebete. Und Gott sah seine Almosen, also sein Verständnis, was muss ich denn jetzt tun, wenn ich zu diesem Gott gehören will. Nicht nur an mich selbst denken, sondern auch an andere denken. Und dann geschah das Besondere. Gott offenbarte sich diesem Römer Cornelius. Gott sandte ihm einen Engel. Und der sagte ihm, das ist Gottes direkte Antwort an diesen gottsuchenden Menschen. Gott hat dein Beten gehört, hat deine Almosen gesehen. Und dann teilte ihm der Engel mit, wie er Gott kennenlernen kann. Der Engel sagt ihm einen Namen, den er bisher nicht kannte. Er beschreibt, wo dieser Mensch zu finden ist. In einer anderen Hafenstadt an der Mittelmeerküste in Joppe. Cornelius soll ihn aus Joppe zu sich nach Caesarea holen lassen. Simon Petrus ist dieser Mann. Er wohnt beim Gerber Simon in einem Haus direkt am Mittelmeer. In diesem Zusammenhang fällt ein ganz entscheidender Satz, und zwar ist es im dritten Bericht des Lukas von diesem Geschehen, den Lukas uns wiedergibt, im dritten Bericht, nämlich in dem Bericht indirekt, den Petrus an die Gemeinde in Jerusalem gibt, vor der er sich für das, was er da gemacht hat, rechtfertigen muss. Da fällt ein entscheidender Satz. Dieser Simon Petrus wird dir die Botschaft sagen, durch die du gerettet wirst, du und dein ganzes Haus. Nun, dieser Mensch, der Gott gesucht hat, der merkt, das ist es jetzt, ist davon bewegt und ihm bleibt jetzt etwas zu tun, nämlich einen seiner Soldaten oder Diener nach Joppe zu schicken und Petrus holen zu lassen. Wir denken, jetzt ist alles klar, aber als der sich aufmacht, ist überhaupt noch nicht alles klar. Noch ist es so, wie die Voraussetzungen in dieser Stunde sind, als der seine Leute losschickt, dass die Sache nicht funktionieren wird. Da ist nämlich etwas, was das Ganze hindern muss. Simon Petrus, den kennen wir ja alle aus der Bibel, kennt zwar, und das möchte ich sagen, im Grunde wie kein anderer, diese Botschaft. Denn er war 3 Jahre Jesus nachgefolgt, hatte die Taten gesehen, die Jesus getan hat, und die Botschaft gehört, die Jesus ihm und dem engsten Kreis der Jünger, Petrus, Johannes, Jakobus, die Jesus den 12 Jüngern, die Jesus noch den anderen Jüngern und den großen Menschenmengen und den Pharisäern und seinen Gegnern gesagt hatte. Petrus war jetzt der Leiter des Apostelkreises. Er hatte die Leiden Jesu miterlebt, hatte Jesus verleugnet, war fassungslos über seinen Kreuzestod gewesen und dann war er am 3. Tag nach diesem Kreuzestod dem auferstandenen Jesus begegnet. Und dann, nach 40 Tagen, hatte er diesen großen Auftrag als letzte Botschaft, die Jesus vor seiner Himmelfahrt in leiblicher Gestalt auf dieser Erde seinen Aposteln gesagt hat, gehört. Über dir. Die nächste Folie, das ist dieser große Auftrag. Aber Simon Petrus war auch als Nachfolger und Apostel Jesu noch Israelit, er war Jude. Noch nie, bis dahin, noch nie hatte er das Haus eines Nichtjuden betreten und erst recht nicht mit am Tisch gesessen, wenn ein Nichtjude zum Essen eingeladen hat. Und er hatte das natürlich noch genau in Erinnerung, als Jesus vor seinem Leiden, während seiner irdischen Wirksamkeit, seine Apostel ausgesandt hatte. Da hatte Jesus gesagt in Matthäus 10, 5 und 6, geht nicht den Weg zu den Heiden, geht nur zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Das war doch klar. Jesus bringt das Heil, aber das Angebot des Heils gilt nur für die Israeliten. Es gibt kaum ein größeres Wort in der Bibel als den großen Missionsauftrag des auferstandenen Jesus. Und Petrus hatte zu denen gehört, die diese Worte gehört haben. Und das sind Worte, für die trifft es ganz besonders zu, was wir über die Worte der Bibel sagen können. Es sind ewige Worte, es sind ewige Werte. Geht hin in alle Welt und macht alle Völkern zu meinen Nachfolgern. Oder in dieser Fassung, Jesus trat auf sie zu und sagte, mir ist alle Macht im Himmel und auf Erden gegeben, darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern und Jüngerinnen, tauft sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch aufgetragen habe. Und seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Welt. So plakativ gesagt, mehr Wort Gottes geht nicht. Den auferstandenen Jesus persönlich hören zu können. Petrus war dabei und hatte gehört und hatte es doch noch nicht wirklich verstanden bis dahin. Bis zu dieser Stunde hatte er das in dem vollen Umfang noch nicht begriffen. Wie der Stand der Dinge an diesem Tag war, als der Cornelius seine Leute nach Joppe geschickt hat, um Petrus zu holen, da würde Petrus zu den Boten des Cornelius sagen: Ich bin Israelit, ich gehe nicht über die Schwelle eines nichtjüdischen Hauses. Ich komme nicht mit euch mit. Cornelius würde die Botschaft, die ihn in die Gemeinschaft mit Gott bringt, nicht hören, weil diese Botschaft zu dieser Stunde nach der Überzeugung des Petrus nur für Israeliten gültig war. Doch es sollte anders kommen. Gott griff noch einmal direkt ein, nachdem er zu dem Cornelius den Engel gesendet hat. Da schickt er dem Petrus eine dreifache Vision. Als die Boten schon in der Nähe des Hauses von Simon dem Gerber waren, schreibt Lukas ausdrücklich. Also jetzt wurde es ganz knapp mit der Geschichte. Im Film wäre das sehr dramatisch darzustellen. Als sie schon in der Nähe des Hauses waren, da hatte Petrus eine Vision gleich dreimal. Das sind ja ganz andere Häuser, als wir sie normalerweise kennen, diese im Orient mit den Flachdächern. Und Petrus steigt da auf das Flachdach, das ist vorgesehen, gibt so eine Treppe am Rand, und betet. Und dann hat er eine Vision gleich dreimal. Und welch eine Zumutung für ihn. Das Tuch mit den Schweinen und mit den all den nach dem alttestamentlichen Gesetz unreinen Tieren. Und dann nicht nur die zu sehen oder gar anfassen zu müssen, sondern schlachte und iss. Klar, dass er so reagieren muss. Noch nie habe ich etwas Unreines gegessen, antwortet Petrus. Und es ist dreimal, schlachte und iss Fleisch von all diesen unreinen Tieren. Petrus ist erschüttert. Kann das von Gott kommen? Was bedeutet das? Und er ist ja nun wirklich als Apostel und der, der Jesus begegnet ist und ihn als auferstanden erlebt hat, wirklich empfänglich und sensibel dafür zu unterscheiden, kommt etwas von Gott oder nicht. Und ihm ist klar, das kommt von Gott. Er ist erschüttert, er versucht zu verstehen, was das denn bedeuten soll. Und er befindet sich noch auf dem Flachdach und das ist ja nicht einfach nachdenken. Er ist wirklich also ganz emotional in einem Ausnahmezustand und geistlich, denke ich auch. Und da klopfen unten die Boten des Cornelius an der Tür. Und das ist sofort zu erkennen, der schickt ja Soldaten mit. Das sind für einen Juden gesehen Heiden. Das ist ganz eindeutig. Und das ist ja bei Simon dem Gerber ein jüdisches Haus. Und jetzt, weiß nicht, wahrscheinlich hat er die erstmal nicht reingelassen, sondern die haben vor der Tür gestanden oder so. Und als die ihr Anliegen vorbringen, da ist das der Schlüssel für Petrus zu begreifen, was ist mir da eben auf dem Dach passiert. Jetzt erst begreife ich. Das ist in diesem Predigttext für mich ein ganz großer Schlüssel. Das mag uns in unserem Leben auch geistlich immer wieder einmal passieren. Jetzt erst begreife ich. Das hat Lukas sehr, sehr deutlich hier geschrieben, um zu markieren, was hier passiert ist. Ein ganz großer Durchbruch für das Evangelium. Jetzt erst begreife ich. begreife ich. Das hat Jesus gemeint. Es sind im Griechischen dieselben Worte für alle und jeder. Alle Völker, macht alle Völker zu meinen Nachfolgern. Und da ist dasselbe Wort im Griechischen, Petrus, in jedem Volk, nicht nur bei den Israeliten, in jedem Volk, sagt er in diesem Zusammenhang. Da begann Petrus zu sprechen. Jetzt erst habe ich wirklich verstanden, dass Gott keine Unterschiede zwischen den Menschen macht, sondern es gilt für Menschen aus jedem Volk. Alle Menschen sind ihm willkommen, wenn sie nur Ehrfurcht vor ihm haben und tun, was recht ist. Und jetzt kann er das sofort anwenden. Was ich euch bringe, die Botschaft, die Gott bereits den Israeliten verkündigen ließ, es ist das Evangelium vom Frieden durch den, der über alle Menschen Herr ist, Jesus Christus. Jetzt hat Petrus überwunden, was ihn bisher abgehalten hat, davon Nichtjuden die Botschaft des Evangeliums zu sagen. Er geht mit. Und was ist das für ein Weg? Das ist ganz symbolisch auch, das hat Lukas natürlich auch sehr deutlich wahrgenommen, aus der jüdisch geprägten Hafenstadt Joppe. Das ist übrigens heute Tel Aviv, Jaffa. Jaffa ist Joppe. Tel Aviv, Jaffa. Macht er sich auf den Weg in die griechisch-römisch geprägte Hafenstadt Caesarea. Römischer kann ein Städtename nicht sein, Stadt des römischen Kaisers, Kaiserstadt. Und dort in Caesarea, dort tritt Simon Petrus nun zum ersten Mal über die Schwelle des Hauses eines Nichtjuden. Cornelius hat in seiner Begeisterung über diesen Gott, in seiner Begeisterung über Gottes Eingreifen in sein Leben, durch die Begegnung mit dem Engel, Cornelius hat inzwischen in seinem Haus seine Freunde und Verwandten versammelt. Zusammen mit ihnen hört Cornelius die Botschaft des Evangeliums, die Jesusgeschichte, die Einladung zum Glauben. Jetzt ist der da, der diese Botschaft kennt und ihnen diese Botschaft sagt. Der Engel hat zu Cornelius gesprochen. Er hat ihm die Information gegeben über den Boten, den Hinweis auf Simon Petrus. Aber das ist ganz interessant, eben auch ganz tiefe theologische Aussage dieses Berichtes. Der Engel hat nicht das Evangelium gesagt. Das ist nicht Aufgabe der Engel. Das Evangelium wird von Mensch zu Mensch weitergesagt. Das übernatürliche Eingreifen Gottes bereitet den Weg. Hier auf beiden Seiten, auf dem, der Gott sucht und hören will und auf dem, der die Botschaft bringen soll und sie erstmal nicht bringen will. Das übernatürliche Eingreifen Gottes bereitet also den Weg, aber das Wort Gottes, das Evangelium, wird von Mensch zu Mensch weitergegeben. Und das ist nun, was wir aus der, deswegen habe ich den Predigttext in der ganzen Länge lesen lassen, obwohl ich auf den ersten Teil vor allem mich beziehe. Was kann uns besser den Inhalt des Evangeliums vermitteln als die Predigt eines Apostels persönlich, wie sie hier von Lukas aufgezeichnet ist? Wenn wir wissen wollen, was ist das Inhalt, der Inhalt des Evangeliums, dann haben wir in der Apostelgeschichte eine ganze Reihe von apostolischen Predigten, die uns genau das vermitteln. Das ist der Inhalt des Evangeliums. Im Mittelpunkt stehen Jesus, sein Leiden, Sterben und vor allen Dingen das Zeugnis von seiner Auferstehung. Wenn wir diesen Text nachlesen, können wir das ganz genau wahrnehmen, wie das einer der Zeugen hier weitergibt. Als Petrus diesen Schritt des Gehorsams in das heidnische Haus gegangen war, als er diese Menschen vor sich sieht, die auf das Evangelium warten, die auf die Rettung für die Ewigkeit warten, die darauf warten, dem wahren Gott gehören zu dürfen, da begreift er. Ein Schlüsselwort in der Bibel. Jetzt erst habe ich wirklich verstanden, dass Gott keine Unterschiede zwischen den Menschen macht, hier vor allen Dingen im Blick darauf, dass alle das Evangelium hören sollen. Was ich euch bringe, das ist ihm jetzt ganz bewusst, das ist das Evangelium vom Frieden. Frieden mit Gott, Frieden der Menschen untereinander. Durch Jesus Christus. Und jetzt kommt nicht nur ein Einzelner zum Glauben, es ist eine ganze Haus- und Verwandtschafts- und Freundesgemeinschaft. Und an diesem Tag entsteht in dieser griechisch-römischen Kaiserstadt Caesarea die allererste heidenchristliche Hausgemeinde. Immer wieder hat die Christenheit scheinbar gute Gründe gefunden, keine Mission zu machen. Zur Zeit des Neuen Testamentes hatten dann, als Petrus das erkannt hatte, Paulus hat es gleich mit seiner Bekehrung erkannt, als der als Saulus vorher die Gemeinde verfolgt hatte, die beiden hatten einen längeren Kampf darum, all die Hindernisse zu überwinden, die dagegen standen, den Nichtjuden das Evangelium zu sagen. In der Reformationszeit war es zum Beispiel die Prädestinationslehre, die Mission verhinderte. Danach ist das Evangelium für die, die es schon haben, bei denen, die es nicht kennen, soll es eben so sein, dass sie es nicht kennen. Und in unserer Zeit gilt es weithin als kulturelle und religiöse Überfremdung, ja als Imperialismus. Menschen, die eine andere Kultur und Religion haben, diesen Menschen das Evangelium von Jesus Christus zu sagen. Dabei ist das Wort Gottes eindeutig. Jesus sagt, mir ist alle Macht im Himmel und auf Erden gegeben und ich sende euch zu allen Völkern. Gottes Wort ist eindeutig, aber Gott hat große Mühe mit seiner Gemeinde, damals mit Petrus, bis er begriff, in jedem Volk. Und das gilt immer wieder, und das ist diese Frage immer wieder an uns, was hindert uns, Weltmission zu unterstützen? Wie kann ich dazu kommen, jetzt begreife ich, dass das vor Gott einer der ganz großen Aufträge und ganz wichtig ist. Aber auch gibt es in der Bibel etwas, das ich zwar als Wort Gottes kenne und annehme, aber noch nicht wirklich begriffen habe. Und das ist der Dreischritt: die Bibel, Gottes Wort und dann Gottes Wort in meinem Herzen. Und was könnte uns das besser erklären zum Abschluss als das Wort Gottes selber? Das wäre jetzt die Folie aus dem Römer 10. Schon ein besonderes Wort, in dem da muss man ein bisschen einsteigen, was er denn damit meint. Römer 10, Vers 6 bis 9. Die Gerechtigkeit jedoch, die für den da ist, der glaubt, sagt: Du brauchst dich nicht zu fragen, kann denn jemand in den Himmel hinaufsteigen, so als müsste man Christus von dort herabholen? Oder kann jemand in den Abgrund hinuntersteigen, so als müsste man Christus von den Toten heraufholen? Im Gegenteil, sie sagt: Das Wort, das Gott spricht, ist für dich nicht in unerreichbarer Ferne. Es ist in deinem Mund und in deinem Herzen. Mit dem Wort ist die Botschaft des Glaubens gemeint, die wir verkünden. Wenn du also mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist und mit deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, wirst du gerettet werden. Amen.